Ich habe Schiller, entschuldige bitte Friedrich, aber ich habe Schiller nach drei Sätzen vergessen. Das Ding hat so einen Drive. Das ist von der Konstruktion und von der Geschwindigkeit und von den Schnitten der Erzählung her so modern. Ja, also, boah, ich musste mich wirklich zwingen und sagen, ja, okay, aber ich muss noch ein paar andere Sachen angucken. Ich hätte da eintauchen und drin bleiben können.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Diese Woche sind wir dann tatsächlich endlich bei Bücher Beckmann in Werne. Letzte Woche wollte ich ja eigentlich schon Hubertus Waterhus besuchen und dann war bei Hubertus eingebrochen worden. Lieber Hubertus, erstmal schönen guten Tag und geht's dir inzwischen wieder, also hast du dich vom Schreck erholt?
Also erstmal hallo Jenny und ich freue mich riesig, dass das endlich wieder klappt. Und dass wir, darf ich das sagen, hier gerade mal ohne Maske voneinander stehen. So ein ganzes Gesicht ist ja doch was Schönes, ne? Und ja, tatsächlich, wir haben uns alle ein bisschen von dem Schrecken erholt. Und wir hatten bei dem letzten Einbruch dann tatsächlich eine Premiere. Es ist nicht nur Geld und Technik geklaut worden. Diesmal sind tatsächlich auch Waren geklaut worden. Immer noch kein Buch, diesmal Tonis, aber vielleicht geht die Gesellschaft der Einbrecher doch dahin, sich auch mal für Bücher zu interessieren. Und das wäre ja dann ein Grund zur Hoffnung.
Ja, aber sie haben Tonis geklaut. Das lässt ja eher vermuten, da haben sich Leute Gedanken gemacht, was man am besten verhökern kann, die Schweinebacken.
Ja, das befürchte ich auch. Das war jetzt auch eher so ein bisschen, ja, wie sagt man, selbstironisch. So, ne? Ja, okay, wir haben es überstanden. Wir werden weitere Sicherungsmaßnahmen einführen müssen, installieren müssen. Ich finde sowas ganz fürchterlich. Ne? Also ich denke, wenn jemand sagt, das ist meins und das belegen kann, dann sollten die anderen das einfach respektieren. Ich tue das so. Ne? Aber es wird wohl notwendig sein müssen.
Ja, es macht einen echt ein bisschen fassungslos. Aber Gott sei Dank sagst du irgendwie, ich komme da durch und ich mache jetzt weiter. Und ja, sehr schön, dass wir uns heute wieder treffen können, zusammen und über Bücher sprechen können. Und du hast auch schon einen ganzen Stapel mit Lieblingsbüchern vorbereitet. Das letzte Mal, dass wir uns persönlich gesehen haben, das ist ja echt schon eine ganz schön lange Weile her, weil in Corona haben wir immer nur miteinander telefoniert, der Sicherheit wegen. Und das erste Buch, was du heute rausgeholt hast, ist von Antoine Laurent, Eine verdächtig wahre Geschichte. Und ich glaube, wir haben schon mal über ein Buch von Antoine Laurent gesprochen. Damals war das Der Hut des Präsidenten.
Ja, genau. Und der passt jetzt natürlich auch in diese Situation, weil das ist ja so ein Mutmachbuch. Ne? Also jemand findet den Hut des Präsidenten und eigentlich eine gebeugte Gestalt, jemand, der so durchs Leben huscht. Und wo er sich diesen Hut aufsetzt, macht er sich plötzlich gerade und wird zu einem Kerl mit Selbstbewusstsein. Auch, ja, dumm war er schon vorher nicht, er hat gute Ideen gehabt, aber nie das Selbstvertrauen, die auch wirklich publik zu machen. Und jetzt mit diesem Hut macht er sich gerade und revolutioniert eigentlich seine Firma. Ne? So nach seinen Vorstellungen hält er da ein Referat. Und eigentlich hat er da immer Angst vor gehabt, aber nachdem er das dann so gemacht hat, sagt sein Chef zu ihm, Mensch, das ist ja super, Kerl, Sie sind ein toller Kerl, wie sind Sie denn da drauf gekommen? Und der sprüht so vor Elan und sein Leben nimmt echt eine tolle Wendung, ne? Er bekommt eine Filiale übertragen, die er dann leiten kann, seine Ehe, seine Familie läuft super, ne? Und ja, wie das so eben dann kommen muss, irgendwann verliert er den Hut und jemand anders findet den, dem es auch nicht gut ging und der auch unter mangelndem Selbstbewusstsein gelitten hat und der setzt den Hut auf. Die ist tatsächlich eine Frau, ich weiß den Namen aber nicht mehr. Und die macht sich gerade, also eine wunderbare Mutmachgeschichte. Und schön, dass du genau darauf anspielst, weil das ist eigentlich das, was wir so dann nach diesem nächtlichen Besuch gebraucht haben. Ne? Wir haben uns den Hut des Präsidenten aufgesetzt und gesagt, jetzt erst recht und jetzt machen wir uns gerade, wir stellen die Hütte hier wieder hin, bauen alles so schön wieder her, ne? War schon ein bisschen was aufzuräumen und herzurichten und so. Ja, und wir haben uns mal wieder als Team bewiesen, wo einer für den anderen einsteht und sagt, Mensch, dann komme ich eben vorbei und helfe da mal zwei Stunden. Ne? Und das, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass ich regelmäßig so einen Einbruch haben will, aber es war halt im Team eine tolle Erfahrung, ja.
Ne? Das freut mich erstmal für euch. Ja, und Antoine Laurent, wie beim Hut des Präsidenten, der schreibt halt so Bücher, wo man sich hinterher wohlfühlt. Feel-Good-Bücher, haben wir letzte Woche schon die Folge genannt. Das Neue also jetzt, was du heute vorstellen möchtest, eine verdächtig wahre Geschichte. Ist das denn auch so ein Buch oder ist das anders?
Also ich war tatsächlich etwas irritiert, weil die Covergestaltung, also Grundfarbe schwarz, ja gar nicht da so richtig hinpasst. Ne? Der hatte bis jetzt auch so ein lebensbejahendes Himmelblau. Ne? Also man hatte schon ein Lächeln im Gesicht, wenn man sein Cover gesehen hat. Und diesmal habe ich so gedacht, Moment mal, das passt aber irgendwie alles gar nicht. Und dann taucht ja auch noch das Wort verdächtig auf im Titel. Hey, da was ist denn jetzt los? Ne? Das musste lesen. Ne? Habe ich dann auch. Und viel gut ist das jetzt so richtig nicht. Ne? Es geht eigentlich schon fast in Richtung Krimi, kriminalistische Handlung. Ist aber auch ein eminent literaturbetriebsinternes Buch. Also ich umreiß mal ganz kurz die Story. Es geht um die Cheflektorin eines großen französischen, natürlich dann eben auch Pariser Verlags, die also ein weltweites Netz hat. Ne? Die hat zum Beispiel, ist eine Episode, die private Handynummer von Stephen King. Und der hat jetzt so einen tollen Essay geschrieben, wo sich die ganze Welt rumkloppt. Und sie ruft ihn mal eben privat auf dem Handy an und sagt, du sag mal, Stephen, wie sieht das eigentlich aus? Und er sagt, boah, wenn du deine Flugangst überwindest und zu mir kommst, dann kriegst du die weltweiten Rechte. Ne? Also
die ist ganz nah dran.
Die ist so richtig nah dran, mittendrin hoch angesehen. Und es geht eigentlich für Laurents Verhältnisse ziemlich böse los. Er lässt nämlich diese Frau ihren Job reflektieren. Ne? Also jedes Jahr kriegt dieser Verlag so bis zu 3000 unverlangt eingesandte Manuskripte. Da gibt es eine ganze Sichtungsabteilung für. Und ich sag mal, von 3000 gehen 2997 bis 2998 auf den Stapel und können abgeholt werden. Oder man hat das Rückporto gerade beigelegt, dann werden sie auch zurückgeschickt.
Was ja leider auch die bittere Wahrheit ist.
Eben, deshalb sage ich, es ist ein absolut literaturimmanentes Buch, literaturbetriebimmanentes Buch. Und dann gibt es diese 2 bis 3, aus denen was werden könnte oder wo jemand, der das liest, direkt Schnappatmung kriegt und oh Gott sei Dank, ganz vorsichtig, ne, dass da ja nichts drankommt, dass das nicht verloren geht. Da haben wir einen Schatz. Und genauso ist es in diesem Fall. So geht das nämlich los. Die Zuckerbäckerin ist ein mit Mailadresse versehen eingesandtes Manuskript. Eine relativ junge Manuskriptwahrnehmerin, Leserin hat das vor sich liegen und schon nach kurzer Zeit setzt bei der die gerade dargestellte Schnappatmung ein und sie schreibt sofort an ihre Chefin, die gerade mal wieder im Ausland ist und die sagt, du, ich vertraue dir völlig, aber gib's doch mal bitte der Luise Marie, was weiß ich, ne, die schon seit 98 Jahren hier Manuskripte liest, die kriegt genau die gleiche Schnappatmung. Ne? Ja, also liest es die Chefin dann auch und auch bei der sackt der Blutdruck weg. Ne? Die wird abwechselnd rot und weiß im Gesicht und sagt, eine Perle, ein Rohdiamant da, wow, das müssen wir machen. Schreibt den Autoren, Céline heißt der, was ja im Französischen sowohl männlich wie auch weiblich sein kann, also an und sagt, Liber, Libé, wie soll ich richtig gendern? Ja, und es kommt also zum Vertragsabschluss. Allerdings taucht der Autor, die Autorin nicht auf. Sorry, ich bin gerade unterwegs, schickt es mir halt an meine Hoteladresse in London. Der Vertrag kommt einfach unterschrieben, unkommentiert zurück. Es gibt kein Bild, es gibt keine Adresse, es gibt keine Vita, es gibt nichts von diesem Autoren, außer eben der unterschriebene Vertrag. Das Buch kommt raus und es geht sofort durch die Decke. Ne? Also ich weiß nicht, 100.000 Stück oder so, bam, weg. Ne? Aber es gibt kein Bild und kein Foto und kein gar nichts.
Ich frage mich immer noch, wo das Buch böse wird oder schwarz oder eben nicht so viel gutmäßig.
Genau. Ja, das waren jetzt die Umstände. Jetzt kommen wir zu dem im Buch beschriebenen Buch, also zur Zuckerbäckerin. Ein wunderschöner Titel, passt zu Laura. Blöderweise sterben in diesem Buch 4 Männer. Und zwar echt nicht schön. Ne? Kopfschuss, kniend, zum Himmel schauend, also wirklich in so einer Büßerpose. Was sie wohl auch verdient haben, denn diese 4 haben gemeinschaftlich eine junge Frau vergewaltigt. Und das passt eben auch eigentlich nicht zu Laura. Und die richtig bittere Wendung nimmt es, als plötzlich bei der Cheflektorin eine Polizistin sitzt, die sagt, hören Sie mal, Sie verlegen doch das Buch und Autor, Sie haben doch da einen Vertrag und Sie müssen doch wissen. Ich sage, ja, wieso? Ich untersuche seit einem Jahr einen Doppelmord an zwei Männern und das passt ganz genau zu dem ersten Doppelmord an zwei Männern in dem beschriebenen Buch, in der Zuckerbäckerin.
Und auf einmal wird aus dem Feel-Good-Setting ein Thriller-Setting.
Ganz genau, ganz genau. Und ja, es gibt also wirklich sehr, sehr deutliche Parallelen. Und ich sag mal, dass diese Analogie zwischen dargestelltem Buch und dargestellter Realität keine zufällige ist. Wie sich das Ganze auflöst, sage ich natürlich nicht, weil ab da ist es für mich wirklich ein hammerharter Krimi.
Das klingt auf jeden Fall mega spannend, wenn auch ganz anders als alles, was Antoine Laurent vorher geschrieben hat. Also mega Empfehlung von Hubertus Waterhouse, eine verdächtig wahre Geschichte. Nicht, dass ihr denkt, das wäre was, ja, einfach so ein schönes Buch, sondern es ist wohl doch eher ein Krimi. Das nächste Buch, was du hier rausgeholt hast, da ist ein Apfel drauf und dann heißt es auch noch Tell. Joachim B. Schmidt ist der Autor, bei Diogenes erschienen. Ist das die Geschichte von Wilhelm Tell, die wahre Geschichte aus der Schweiz?
Also, ja, das ist die Geschichte von Wilhelm Tell, den wir ja alle irgendwann mal in der Schule kennen und lieben gelernt haben. Wer hat sich nicht über dieses wunderschöne gelbe Reklamheftchen gefreut und die 3 Wochen intensiver Beschäftigung mit abschließender Klausur über Wilhelm Tell. Ne? Kennen wir doch alle. Und warum kommt jetzt jemand da drauf und dann natürlich auch noch in einem Schweizer Verlag? Also das finde ich schon mal richtig süß, ein Buch zu schreiben, was er einfach Tell nennt. Es ist jetzt nicht eine Nacherzählung oder eine Interpretation von Schiller, sondern es ist die Geschichte neu, umfassend und auch anders mit anderen Blickwinkeln erzählt.
Historischer?
Ja, man fühlt sich durchaus in die Zeit versetzt. Man bleibt aber nicht so da drin haften. Also es gibt schon relativ zackig die Möglichkeit zu reflektieren, was lese ich da eigentlich gerade. Denn die Eigenheit dieses Buches ist, dass die Hauptfiguren in relativ kurzen Kapiteln wirklich changieren und es jeweils dann aus deren Sicht erzählt wird. Also, es gibt eine Passage, die aus Wilhelm Tells Sicht erzählt wird. Es gibt eine Passage, die aus Sicht seines Sohnes Walter erzählt wird. Es gibt eine Passage, die aus Sicht seiner Frau erzählt wird, seiner Schwiegermutter, seiner Mutter. Eine Passage aus der Sicht Gesslers, eine Passage des Hauptmanns von Gessler und so weiter und so weiter. Ne? Bis hin zu, und da wird es dann eben wirklich historisch, auch in den nicht so schön, nicht so glänzenden Passagen. Ne? Also die Bauern riechen eben nach Kuhstall und sind jetzt auch nicht jeden Tag 3-mal geduscht. Bauerstöchter sind gerne auch mal dafür da, zum Vergnügen für die Soldaten zu dienen. Das ist alles kein Problem in der Geschichte, weil es das historisch auch nicht war.
Ist es denn so, dass weil du gesagt hast, man hat sich in der Schule drauf gefreut, ich habe mich nicht drauf gefreut.
Das war sehr ironisch.
Also, dass man es dann einfach lieber liest als der Urstoff von Schiller.
Also, ich habe Schiller, entschuldige bitte Friedrich, aber ich habe Schiller nach 3 Sätzen vergessen. Das Ding hat so einen Drive. Das ist von der Konstruktion und von der Geschwindigkeit und von den Schnitten der Erzählung her so modern. Ja, also, ich musste mich wirklich zwingen und sagen, ja, okay, aber ich muss noch ein paar andere Sachen angucken. Ich hätte da eintauchen und drin bleiben können. Ich bin noch nicht ganz durch.
Ist aber auch Gott sei Dank jetzt nicht so ein mega fetter Wälzer, ne? Nee, kann man, glaube ich, auch relativ flott durchlesen. Ich würde jetzt mal tippen, vielleicht höchstens 300 Seiten.
Ja, aber so ganz, bist du gut, hä?
Ich kann Bücher an der Dicke erkennen.
Kommt übrigens, das hier ist ein Leseexemplar, was wir ja vorher kriegen und was ich ja auch sehr genieße und den Verlagen da wirklich nur danken kann, dass wir ein bisschen Vorsprung haben, weil Lesen dauert Zeit, ne? Und wenn man dann begeistert ist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Das Buch ist tatsächlich heute in der Originalversion also gebunden erschienen und für Diogenes wirklich zu einem günstigen Preis, 22 €. Wir wissen alle um die Probleme zwischen Franken und Euro. Na, also das ist wirklich eins, was die unters Volk bringen wollen und das Buch hat es verdient.
Also wenn ihr euch mit Schiller versöhnen wollt, ist das sozusagen die Empfehlung von Joachim B. Schmidt. Tell erschien bei Diogenes. Dann hast du noch ein Buch, wo ich wirklich gerade die ganze Zeit aufs Cover schielen muss. Das sieht einfach so fantastisch aus. Da ist ein Faunfeen-Frauenwesen drauf mit grünen Haaren, die in die Luft stehen. 153 Formen des Nichtseins von Zlata Roschel. Ist das ein philosophisches Buch? Der Titel lässt es vermuten.
Ja, so jein. Also ich fange mal ein ganz kleines bisschen anders an. Mir liegen kleine, unabhängige Verlage unglaublich am Herzen. Wir wissen alle, dass es die großen Häuser gibt, die einen tollen Job machen. Ich will die nicht kritisieren, um Himmels Willen. Aber es gibt diese kleinen Einzelkämpfer, die mit Überzeugung Dinge vertreten, die sich eben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 100.000 Mal verkaufen werden, die aber die Qualität diese in diesen versteckten Brillanten entdecken und sagen, oh, die brennen dafür, das müssen wir machen. Und der Homunculus Verlag gehört für mich dazu. Der macht also wirklich liebevoll gestaltete Bücher, die ja immer natürlich neben dem Mainstream liegen. Und so haben wir das auch hier. Und neben der Faszination für diese Verlage bin ich hier drauf gekommen, da reinzuschauen wegen des Settings. Es geht um Xenia. Die ist jetzt mal erstens Russin, die ist aber auch Deutsche, weil sie irgendwann mit den Eltern eben nach Deutschland rübergekommen ist. Sie ist Jüdin und ihre Eltern sind in ihrer frühen Kindheit, als es ihnen so richtig schlecht ging, überzeugte Zeugen Jehovas geworden. Also noch viel mehr an
du Randgruppe gibt's kaum.
Ne? Also das ist, glaube ich, schon fast eine singuläre Randgruppe. Und in dieser Situation spielt das Ganze und es wird aus der Sicht von Xenia erzählt natürlich.
Ist das eine Geschichte im Jetzt?
Das ist eine Geschichte, ja, plus minus im Jetzt. Ja, also ich glaube, da gibt's schon, die bezahlt schon mit Euro. Ja, auch hier ist das Eigentümliche, vielleicht ist das gerade so, dass es relativ kurze Passagen sind, also immer so 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Ne? Und ich glaube, es hört tatsächlich mit dem 153. Jahr, sagen wir, Kapitel auf. So, und wenn wir dann nochmal zurückgehen, 153 Formen des Nichtseins, die hier dargestellt werden, die also zum Sein kommen, indem sie über das Nichtsein schreiben. Also da könnte ich jetzt anfangen zu philosophieren, dann explodiert irgendwann dein Ding. Meine Mitarbeiter und Kolleginnen vorne sagen, Hubertus, wie wär's denn, wenn du auch mal wieder so ein Buch verkaufst oder so? Aber da bin ich total begeistert von. Also solche Wendungen, solche Hirnwindungen, denen folge ich einfach unglaublich gerne.
Also eben doch ein philosophisches Buch.
Ja, irgendwo letztlich höchstwahrscheinlich schon. Aber man darf es auch so lesen.
Auf jeden Fall hast du Vergnügen beim Lesen gehabt, ja. Das höre ich raus. 153 Formen des Nichtseins von Slata Roschal. So, und dann hast du mir, als wir uns heute Morgen zusammengesetzt haben, gesagt, so ein Buch hast du noch, das ist dir dein Hauptanliegen. Das ist zwar noch nicht erschienen, aber du sagst, du bist so schwer begeistert davon, du möchtest so viel Werbung machen, dass auch wenn das erst nächsten Monat erscheint, alle jetzt schon wissen, dass der Burner rauskommt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, zumindest für alle Menschen, die sich für Literatur, für Kultur, für Kunst ganz im Allgemeinen interessieren, weil das ein Buch ist, das mir mein Unbehagen in der gegenwärtigen Situation so deutlich vor Augen geführt hat und es so auf den Punkt gebracht hat, dass ich gedacht habe, jo, genau das ist es. Jetzt weiß ich endlich, warum ich so lange in den letzten Jahren Bauchschmerzen habe.
Sprichst du von Corona und Ukraine und politischen Entwicklungen oder worum geht's genau?
Ja, also das ist kein Corona-Buch, es ist kein Osteuropa-politische Entwicklungsbuch, es ist noch nicht mal ein Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Buch, weil es das alles gar nicht sein kann.
Okay, dann sag mir einfach mal, was ist es denn?
Ja, ich sag mal eben, warum es das nicht sein kann. Dieses Buch von Kay Dick, sie, im englischen Original genauso einfach they, ist ein Buch, das im Original schon 1977 erschienen ist. Da war Kay Dick eine regionale Größe in der Londoner Literaturwelt und dann ist es einfach vergessen worden. Es hat, glaube ich, keine zweite Auflage erlebt, es ist einfach untergegangen. Und irgendwann jetzt in dieser Corona-Zeit und dann dadurch wird es dann vielleicht eben ein kleines bisschen ein Corona-Buch, ist es wiederentdeckt worden. Und dann ist es rumgegangen. Und dann haben plötzlich Leute in Deutschland gesagt, bei Hoffmann und Campe, wow, das passt wie der Deckel auf den Topf gerade. So, und jetzt komme ich dazu, was ist das für ein Buch? Es ist eine absolute Dystopie. Es gibt eben die Kulturschaffenden jeglicher Couleur. Autoren, Komponisten, Maler, Bildhauer, Geigenbauer, also es geht bis ins Handwerk, ins Kunsthandwerkliche hinein, auf der einen Seite. Und dann gibt es diese anonyme Masse, die auch nie benannt wird. Also das sind immer sie. Also einfach nur, es gibt ein Hier und die anderen. Und die anderen werden immer mächtiger. Die sind nicht parlamentarisch oder so organisiert. Die haben Macht qua Masse, qua Brutalität, qua Hemmungslosigkeit. Also die ziehen in Horden, in Kohorten übers Land. Das spielt alles in England an der Küste. Kann man auch sehr genau nachvollziehen. Wunderbare Settings da. Also man könnte sich fast in so einem Heimatroman da wiederfinden. So schön wird die Gegend und die Landschaft beschrieben. Aber da ziehen diese Kohorten durch. Und wenn sie einen Künstler finden, dann nehmen sie dem seine Kunst weg. Also Bibliotheken verschwinden nicht auf einmal notwendig. Ne? Es werden immer so Nadelstiche gesetzt. Ne? Oder in einer Bibliothek, wo ganz viele handsignierte Exemplare stehen, verschwinden als erstes mal nur die Seiten mit den Signaturen. Ja? So dass ich als Inhaber merke, die sind bei mir. Es nützt auch nicht, Wohnungen abzuschließen oder sowas. Die kommen überall rein, sie sind da, sie beobachten alles. Und das ganze Buch steht unter einer ja latenten Wolke der Bedrohung, die aber nie wirklich fest umrissen wird. Ja? Das Ding heißt Roman, ist aber tatsächlich sind es eigentlich so über den Daumen ungefähr 10 separate Szenen, die mehr oder weniger lose aufeinander aufbauen, die aber auch nicht wirklich chronologisch angeordnet sind. Aber das Gesamtbild entsteht beim Lesen. Und das Gesamtbild, was bei mir beim Lesen entstanden ist, ist eins, was mir unglaublich Angst macht. Und zwar um unsere Realität. Und da habe ich gedacht, eigentlich muss das jeder lesen, damit er begreift, wo wir gerade stehen und vor welchen Entscheidungen wir stehen und dass, wenn wir nicht verdammt aufpassen und wenn wir uns nicht solidarisieren, dass wir dann irgendwann einfach nicht mehr reden dürfen. Ja, ich habe Angst, ich habe echt Angst und das hat es auf den Punkt gebracht.
Das ist vielleicht eben das, was man manchmal spürt, wenn man in die sozialen Netzwerke guckt und dann vielleicht von dem einen oder anderen irgendwelche Einträge sieht, wo man denkt, wie können Leute eigentlich so anders sein als man selbst? Und man fragt sich so, wo ist denn eigentlich die große Masse? Aber sie ist halt da. Ne?
Ja, es gibt eben diese aktive andere Masse, die auf der anderen Seite steht und vor der ich wirklich Angst habe und wo ich nur aufrufen kann, dass wir da aufstehen müssen, weil wir diese ja viel, die allergrößte Masse, das ist die, die da einfach irgendwie mitschwimmt, die sich nicht entscheidet für eine Seite, die sich nicht für die Kunst entscheidet, die aber auch nicht aktiv den Kulturschaffenden, den Denkenden, den Philosophen und so weiter aufs Maul haut, die einfach mittreibt und sagt, auf was geht's halt mich an? Ne? Ich habe mein Essen, meine Dusche tut's, die Heizung tut's, ne? Alles easy. Hm? Ich glaube, dass es eben, wenn wir uns nicht entscheiden, relativ bald gar nicht mehr so easy ist. Und dann wird dieses Buch ein absolut gegenwärtig politisches. Weil was passieren kann, wenn wir nicht sehr aufpassen und nicht sehr deutlich Stellung beziehen, das sehen wir gerade in der Ukraine. Ja, da hat der Westen einfach zu lange laviert. Und das nutzt jemand wie Putin gnadenlos aus. Und die Leute, die da jetzt sitzen, die wissen ganz genau, wer die anderen sind. Und die haben eine sehr deutlich umrissene Angst, die sehr berechtigt ist. Wenn wir schauen, dass Politiker zum Teil vor Gericht gehen müssen, weil sie in den sogenannten sozialen Medien auf das Übelste beleidigt und beschimpft werden, und das Gericht dann noch sagt, dass Worte, die ich hier gar nicht in dein Mikro sprechen will, letztlich eine freie Meinungsäußerung sind und dass da Politiker oder Kunstschaffende oder Menschen des öffentlichen Lebens überhaupt durchaus mit zu leben haben, dann frage ich mich, wo stehen wir eigentlich?
Man merkt, wie sehr dich das Buch auch im Nachgang noch bewegt. Also Hubertus Vatos ist absolut ergriffen von Kay, Dick, Sie, falls euch das jetzt auch bewegt hat. Noch könnt ihr es nicht bekommen, aber ab nächsten Monat.
Ein Monat noch. 28.03. geht's los und wir werden es hier haben.
Bei Hubertus Waterhus in Werne Bücher Beckmann. Und ich fasse nochmal zusammen, welche anderen Bücher wir heute hatten. Das war die Geschichte von Wilhelm Tell, lesbar, Joachim B. Schmidt, bei Diogenes erschienen, die 153 Formen des Nichtseins von Slata Roschal und eine verdächtig wahre Geschichte von Antoine Laurent. Und lieber Hubertus, ich kann dir wirklich nur die Daumen drücken, dass Sie sich nicht nochmal an deinem Laden vergreifen. Das ist ja auch irgendwie der tragische Schluss, ne? Dass du gerade genau das erlebt hast, was in dem Buch beschrieben wurde.
Ja, leider ist das so. Ich kann allerdings jetzt hier mit durchgedrücktem Kreuz sagen, lass sie ruhig kommen. Wir warten.
Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Gerne, Jenny. Ich freue mich immer, wenn du hier bist. Es war wie immer ein Vergnügen und ja, mach einfach weiter so. Weil du bist keine sie, du gehörst zu uns.